Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Zu den großen Themen dieser Tage gehören Fragen, die sich mit Integration beschäftigen. Die Migranten, die Flüchtlinge, wie schaffen sie es? Wie schafft es die deutsche Gesellschaft, all die Menschen zu integrieren, die hier wohnen und arbeiten und glücklich leben wollen? Fragen, die uns natürlich auch in Wiesbaden beschäftigen. Wie kann Integration klappen? Von welchen Voraussetzungen müssen wir und müssen alle, die zu uns kommen, überhaupt ausgehen? Was wissen wir Wiesbadener Normalbürger eigentlich darüber? Wahrscheinlich ziemlich wenig. In dieser Sendung sprechen wir mit einer Frau, die durch ihre Biografie wie auch durch ihren Beruf genau die Richtige ist, um uns etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Sie ist als Angehörige der christlichen Minderheit in der Südtürkei aufgewachsen und mit 13 Jahren nach Deutschland gekommen. Jeanette Yalaza. Guten Abend, Jeanette.
Guten Abend, Jutta.
Jeanette, du hast ein Buch geschrieben, ein Roman. Er heißt Warte, bis die Granatapfelbäume blühen. Es ist die Geschichte einer Selbstfindung. Du erzählst vom Verlust deiner Heimat und deiner langen Reise durch verschiedene Kulturen und Milieus, bis du dich schließlich in Deutschland zu Hause fühlen kannst, mehr oder weniger zu Hause. Aber doch, und als ich das Buch las, dachte ich, dass wir Einheimischen bei allem Verständnis und Einfühlungsvermögen letztlich doch nur eine schwache Ahnung davon haben, was Integration bedeutet und wie groß das Gepäck an Prägungen und Erfahrungen ist, das man aus einem anderen Kulturkreis mitbringt. Stimmst du dem zu?
Ja.
Ganz und gar.
Ja.
Möchtest du dazu noch etwas sagen? Möchtest du das erläutern oder wartest du auf meine Fragen?
Ich warte auf deine Fragen.
Ja, die erste Frage ist, du warst also 13 Jahre alt, als du nach Deutschland gekommen bist. Wie ist denn deine Integration verlaufen?
Ja, wie du ja weißt, bin ich ja als Gastarbeiterkind nach Deutschland gekommen. Ich bin 1974 im Zuge der Familienzusammenführung nach Deutschland gekommen. Meine Mutter lebte schon seit 1968 in Dortmund damals und ich bin dann 74 ihr nachgefolgt, nach und nach. Also wir waren vier Geschwister, meine Mutter war Witwe und war als Gastarbeiterin gekommen. Und wir kannten eigentlich, also damals hat niemand was von Integration gesagt. Also ich wusste nicht einmal, was das bedeutet. Und es war ja so, dass die Familien, die nach Deutschland gekommen sind, eigentlich vorhatten, 4 bis 5 Jahre in Deutschland zu bleiben, eine gewisse finanzielle Rücklage zu bilden und um dann wieder zurück in die Heimat zu gehen. Es ist aber anders gekommen. Und ich bin, als ich nach Deutschland gekommen bin, war ich ja vorher ein Jahr bei meiner Großmutter und davor war ich ja in einem klösterlichen Waisenhaus, in einem griechisch-orthodoxen und habe dort eben auch eine Bildung bekommen.
Dazu will ich gleich mal sagen, ihr habt zu Hause Arabisch gesprochen.
Richtig.
Und in dem Waisenhaus hast du dann Griechisch und Türkisch lernen müssen.
Genau,
in
genau.
Istanbul.
Richtig. Ja?
Also 2 neue Sprachen.
3, also Französisch kam dann
Französisch
später dazu.
Auch noch. Und dann bist du nach Deutschland gekommen und musstest Deutsch lernen. Du hast vorher nicht Deutsch gesprochen.
Nein, kein Wort.
Gut, das nur in Klammern. Wie ging es denn dann weiter? Wie hast du denn die Deutschen erlebt?
Sehr offen eigentlich. Also wir waren ja die einzigen politisch Türken sozusagen, also wohl im Haus, wo wir gewohnt haben. Wir waren die einzige Familie, die anders war. Wir waren quasi Exoten für die anderen. In der Schule war das so, dass ich ja, dass wie alle türkischen Kinder, zumeist waren es türkische Kinder, erstmal so eine Vorbereitungsklasse besucht habe. Und nach dieser Vorbereitungsklasse bin ich mit 2 türkischen Jungs in eine deutsche Klasse reingekommen. Wir waren also zu dritt in einer deutschen Klasse und die Lehrerin hat uns abseits von den anderen deutschen Kindern an einem Tisch gesetzt. Wirklich in dem Glauben, sie tut uns einen Gefallen, damit wir weiterhin heimatliche Gefühle bekommen. Also ich habe das auch nicht so böse empfunden. So, und ich habe sie sehr, also sehr, sehr zuvorkommend, sehr hilfsbereit auch empfunden. Wir hatten Nachbarschaft, die uns auch sehr unterstützt hat. Eine Großmutter, die dann auch immer nach uns geguckt hat. Also ich habe die wirklich sehr offen und hilfsbereit erlebt.
Wolltest du denn so sein wie die deutschen Kinder?
Ja.
Und
ja.
Wie die deutschen Jugendlichen dann
ja,
später?
Ja, auf jeden Fall, natürlich. Also das war immer so, wir haben das ja immer gesehen, die hatten ganz viele Freiheiten, die Mädchen in unserer Nachbarschaft, ja, die durften ganz viel lesen, auch Dinge lesen, die wir nicht lesen durften. Die durften lange draußen bleiben. Und für uns Mädchen war, nicht für meine Brüder, also für uns beiden Mädchen war zur Schule, Hausaufgaben, Einkaufen, die Liste, die der Onkel vorbereitet hatte, und dann hatten wir zu Hause zu sein, aber überhaupt nicht draußen, das war tabu, das war für uns nicht möglich.
Also du hast da schon gemerkt, dass es zwei verschiedene Lebensweisen ja. oder Kulturkreise ja. gibt und dass die beiden nicht unbedingt miteinander harmonieren.
Genau, genau. Ne? Wobei ich sagen muss, also wir hatten in dem Jahr, als ich in der Türkei war zum Beispiel bei meiner Großmutter, da waren wir viel freier. Also da war niemand da, der gesagt hat, es war klar, bei Sonnenuntergang müssen wir nach Hause. Aber ansonsten durften wir draußen spielen. In Deutschland war das viel strenger. Ne? Da hat auch so mein Onkel sehr darauf geachtet, dass wir eben so unter uns blieben, dass wir nicht rausgingen, dass wir nicht in der Öffentlichkeit lachten. Wir Mädchen wohlgemerkt. Ne?
Ich kann mir vorstellen, dass du danach gefragt hast, nach den Gründen, warum das so ist. Und welche Antwort hast du denn darauf bekommen?
Wir sind keine deutschen Mädchen. Ja, das war immer so die Antwort. Ne? Wir sind keine Deutsche, wir sind keine deutschen Mädchen. Ja, das war immer so die Antwort.
Und dabei blieb es dann oder hast du dann weiter gefragt?
Selbstverständlich. Ich habe immer weiter gefragt. Ich habe natürlich immer gebohrt. Und wir haben auch so Freiheiten in Anführungsstrichen bekommen. Also zum Beispiel zur Kirche, in die Kirche gehen. Ja, war natürlich nicht die Kirche, die uns interessiert hat, sondern einfach die Menschen. Ja, oder die Jungs, sage ich mal. Ja, also das war eher so, dass man einfach rauskommt aus der familiären Umgebung. Ne?
Welche kindlichen Prägungen aus dem anderen Kulturkreis hast du denn lange mit dir herumgeschleppt?
Mehr so dieses, ja, in der Familie, die Familie ist alles, die Gemeinschaft ist alles, also das Individuum, das Ich gibt es nicht. Das waren eher so die Prägungen, ne? Ganz viel, ja, wurde eben auch sehr viel so mit Schuldgefühl, mit schlechtem Gewissen natürlich auch gedroht, ne? So, ich glaube eher so diese wirklich so Familie, ne? Ehre, gerade für die Mädchen, ne? Das waren so die kulturellen Prägungen, die ich sehr, sehr, sehr lange mit mir, also bis heute noch so mit mir rumtrage.
Würdest du sagen, im Rückblick, das waren die größten Schwierigkeiten bei der Integration?
Ja, ja. Also ich würde sagen, gerade so mit der Selbstbestimmung, ne, das Selbstbestimmung, das frei wählen, was möchte ich denn beruflich machen, wie möchte ich denn mein Leben gestalten, wie möchte ich meine Zukunft planen, welchen Mann will ich mir aussuchen, das ging komplett in eine andere Richtung her.
Und hast du denn von den Deutschen Unterstützung bekommen?
Nein.
In irgendeiner Weise?
Nein.
Überhaupt nicht?
Nein. Vielleicht haben die das, ich hab das auch nicht so nach außen getragen, ne? Also so, wie soll ich sagen, der Leitspruch war ja immer, das, was in der Familie ist, wird auch nicht nach außen getragen. Das war auch so eine kulturelle Prägung. Ja, ist sicherlich nicht nur in den migrantischen Familien so, ne? Aber das war bei uns sehr stark.
Also ja. Heute kümmern sich ja viele Deutsche um Migranten, um Flüchtlinge. Das ist also neu, kann man sagen, beziehungsweise anders als das, was du damals erlebt hast.
Ja, ich glaube schon. Ne? Also ich habe ja dieses Beispiel erzählt, wie die Lehrerin uns abseits gesetzt hat. Ne? Vielleicht war auch so dieser Glaube, wir lassen so in ihrer Kultur so sehr viel Respekt, sehr viel Toleranz. ne, dass man nicht hingeguckt hat. Aber ich glaube auch nicht, dass ich so den Text hatte, das so zu sagen. Ne? Also ich bin ja auch damit aufgewachsen. Ich habe das auch nicht hinterfragt. In dieser Konsequenz nicht hinterfragt, was das bedeutet. Natürlich habe ich Fragen gestellt. Ne? Aber die Konsequenzen waren mir nicht klar. Wenn du ja von klein auf gesagt bekommst, ne, das ist dein Weg, du heiratest dann und dann und du heiratest den wir dir aussuchen, dann ich habe es nicht hinterfragt, weil mir hat ja auch keiner was gesagt, dass es was anderes gibt.
Gleich unterhalten wir uns über dein Buch. Jetzt machen wir erstmal eine kurze Pause mit Musik, die ich heute unserem Thema angepasst habe. In der Musik sind schon immer verschiedene Kulturen, verschiedene Instrumente und verschiedene Stile zusammengetroffen und haben sich ergänzt und vermengt und ganz neue Hörerlebnisse geschaffen. Mozart in Egypt ist ein schönes Beispiel. Wenn ein klassisches Symphonieorchester auf ägyptische Musiker trifft, dann klingt die Entführung aus dem Serail so. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und unser Gast ist Jeanette Yalaza, Autorin des Romans »Warte, bis die Granatapfelbäume blühen«. Jeanette, du schreibst unter deinem Geburtsnamen Ujar. Ist das ein Pseudonym oder warum?
Nein, das ist mein Geburtsname. Ich heiße ja mein Mädchenname ist ja Ujar und irgendwie habe ich gedacht, das bin ich auch meiner Familie irgendwie schuldig.
Die Granatapfelbäume kommen in deinem Buch immer wieder vor. Welche Bedeutung haben sie für dich? Ist es eine spezielle Bedeutung?
Ich bin ja damit so groß geworden. Ich bin ja damit aufgewachsen. Und diese Bilder, wenn ich so an Heimat denke, ist das für mich wie ein Buch, ne? Und da kommen Gerüche raus, da kommen Farbe raus, da kommen eben schöne Bilder raus. Und dazu gehört eben auch so der Granatapfel. Und das ist ja auch so eine exotische Frucht und man weiß, aha, das muss irgendwo aus dem Orient sein.
Hast du dir mit diesem Buch etwas von der Seele geschrieben?
Ja, durchaus. Habe ich.
Ja, das musst du jetzt mal ausführlich erläutern, das wollen wir jetzt mal genau wissen. Wir wollen auch gerne wissen, das ist ja ein Roman. Mhm, du sagst ja, du hast einen Roman geschrieben, aber die Protagonistin hat ja doch sehr, sehr viel Ähnlichkeit mit dir. Also bitte klär uns auf.
Es sind sehr viele Elemente natürlich autobiografisch, aber vieles habe ich eben auch aus meiner Arbeit mit Migrantinnen in der Frauenarbeit, im beruflichen Kontext, aus der Verwandtschaft, aus der Bekanntschaft, ne, mit eingeflochten. Du hast das Buch ja auch gelesen, das ist ja auch sehr, eine gebrochene Biografie in dem Sinne. Es ist ja, läuft ja nicht so gerade. Und vieles, was ich erlebt habe, habe ich natürlich mir aus der Seele geschrieben, war ja auch so eine Art Befreiung und auch der Weg dahin. Und ich habe wirklich versucht, in diesem Buch so eine Art, wie soll ich es sagen, also so einen Abstand zum Erlebten zu bekommen. Ich habe beim Schreiben nimmt man ja so unterschiedliche Perspektiven auch ein. Also wenn ich über Amira geschrieben habe, habe ich plötzlich wirklich eine ganz andere
Perspektive. Das ist die Mutter.
Die Mutter, ja. Habe ich plötzlich eine ganz andere Perspektive eingenommen und habe auch ein ganz anderes Verständnis für sie gehabt. Oder über die Großeltern. Also ich bin so zurückgegangen in die unterschiedlichen Generationen und aus dem, was ich so gehört hatte, die Geschichten, die mir erzählt wurden. Ich hatte also, mein Großvater war ein großer Erzähler, aber der hat eben sehr, wie ein Buchhalter eben, ne? Dann und dann ist das passiert und dann ist war Krieg und dann sind wir vertrieben worden. Und ich bin in jede Person hineingegangen, habe gesagt, wie muss das denn gewesen sein? Und das fand ich sehr spannend. Also diesen Akt fand ich auch sehr spannend.
Und wenn du sagst, es sei eine Befreiung für dich gewesen, was wollte denn da befreit werden? Was wollte denn da raus aus dir?
Naja, ich denke mal so, zum einen das Ganze verstehen wollen. Ne? Also so, ich meine, wir sind ja, ich bin ja die erste Generation, die nach Deutschland gekommen ist. Meine Mutter hat uns ja quasi zurückgelassen. Wir waren 4 Kinder. Das hinterlässt ja bei Kindern etwas. Ja, also das kann man mit, ich war 5, meine Geschwister waren 3 und 2 Jahre alt. Ja, mein älterer Bruder war 7. Wir haben das ja nicht verstanden, warum unsere Mutter jetzt nach Deutschland kommt. Ne? Also wir beide, unsere 2 Geschwister sind ja ins Kloster gekommen, also das Waisenhaus. Meine anderen Geschwister sind bei meinen Großeltern geblieben und das ist ja ein Bruch. Das
Und du wusstest nicht, warum du plötzlich ins Waisenhaus kommst.
Genau. Ja. Ne? Also mein Vater war ja gestorben. Das allein ist ja schon sehr schmerzhaft für ein Kind. Und dann kam auch noch die Trennung von der Mutter. Wir haben natürlich, ich meine klar, das waren ja wirtschaftliche Gründe, finanzielle Gründe. Es gab ja keine Rente. Meine Mutter stand da plötzlich und hatte eben kein Geld, wusste nicht, wie sie ihre Kinder versorgen soll. Hinzu kommt eben, dass da ja sehr patriarchalische Strukturen herrschen, dass die Frau eben nicht viel wert ist. Und und damals wurden eben Gastarbeiter gewünscht. Und meine Mutter ist dann diesen Schritt gegangen. Wir haben es aber nicht verstanden. Wie soll denn ein Kind verstehen, so plötzlich hast du weder Mutter noch Vater? Und ich würde schon auch sagen, dass das ein Trauma war. Ne? Und ich habe natürlich versucht, das zu verarbeiten, auch diesen Akt natürlich.
Und zur Befreiung kann ich noch sagen, dein Buch hat ja ein Happy End. Warum? Deine Protagonistin hat gelernt, Nein zu sagen.
Genau.
Das können zwar viele Frauen in unserem Kulturkreis auch nicht, aber ist das ein Spezifikum anderer Gesellschaften wie etwa der Türkei?
Also ich glaube, dass es ganz schwierig ist. Also ich komme ja aus einer Vaterkultur, sage ich mal, ja, wo einfach so die Männer das Sagen haben. Und Frauen eben, auch obwohl wir ja christlich sind, das hat ja auch etwas mit der Kultur zu tun. Und wir haben ja nicht gelernt, wirklich zu gucken, was wollen wir als Frau. Ich meine, klar ist es auch, das Ganze ist ja auch 50 Jahre her, ja, ist ja auch noch mal, da hat ja Emanzipation, war ja jetzt auch dort keine, wie soll ich sagen, also Frauen hatten einfach dort nicht viel zu sagen.
Ja, ne? Emanzipation war da kein Thema.
Überhaupt kein Thema, genau, ja. Gut, man darf auch nicht vergessen, ich meine Emanzipation, also was das Wort sagt, ja, die Befreiung aus Vaters Hand, ja, aus der väterlichen Gewalt heißt es ja, ne, wenn man das ganz genau übersetzt, ne, ist ja auch hierzulande keine 2 oder 3 Generationen her, würde ich mal sagen. Ne, insofern, und auch nicht vollständig gelungen. Aber ich glaube, da ist es nochmal, auch heute würde ich sagen, ist es noch nicht so weit.
Du erlaubst aber zu sagen, dass dein Buch in diesem Sinne ein Happy End hat, ja? Dass die Protagonistin Nein sagt. Und wozu sie Nein sagt, das lesen Sie, liebe Zuhörer, am besten unbedingt selbst. Ja, ein Lied über Granatäpfel habe ich nicht gefunden, deswegen müssen es jetzt Kirschblüten tun. Es heißt Sakura Sakura und es ist wieder ein Beispiel für einen Mix der Kulturen. Jazz meets the world, in diesem Fall Japan. Jeanette sagt mir eben, dass sie 2 Titel kennt, in dem es um Granatäpfel geht. Also tut mir leid, war eine schlechte Recherche von mir. Also nun haben Sie im Kirschblüten gehört. Und jetzt aber wieder Jeanette Jalasa zum Thema Integration hier bei Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde. Jeanette, du warst bis vor kurzem Vorsitzende von QBIS, dem Verein für Kultur, Bildung und Sozialmanagement und machst jetzt Beratungen bei der Volkshochschule für Migranten und Flüchtlinge. Du hast also viel Erfahrung Erfahrung und davon wollen wir jetzt profitieren. Gib uns doch bitte mal ein paar Beispiele, wie Integration anfängt, nämlich mit den ganz kleinen Dingen, die wir uns so gar nicht vorstellen können, weil sie für uns so selbstverständlich sind.
Ich denke mal, so im beruflichen Kontext ist es ja so, ich arbeite ja, wie du schon gesagt hast, bei der VHS, da geht es ja auch so um Bewerbungstraining, alles so eigentlich, was rund um die Arbeit geht. Und da geht es manchmal darum, also insbesondere so merke ich das bei Migranten, wie erstelle ich zum Beispiel eine Bewerbungsmappe, dass das eben auch sehr wichtig ist, so diese äußere Erscheinung, ne, dass das so eine erste Arbeitsprobe ist. Und dass, wenn da steht, das muss man schriftlich machen oder per E-Mail schicken, dann, dass man das eben nicht persönlich abgeben kann, ne, oder einfach nur persönlich hingehen kann. Also das sind so wirklich manchmal so Basics, ne? Oder dass eben eine Bewerbungsmappe oder ein Bewerbungsschreiben nicht zerknittert wird, ja, das ist so, da merke ich einfach, da muss ich wirklich ganz, ganz unten anfangen.
Das kommt schon, ne, mal vor, ja?
Das kommt wirklich schon mal vor, ne?
Wie, da kommt jemand und hat da so einen Papierknäuel oder wie?
Nein. Also zum Beispiel, wir haben eine Bewerbung geschrieben und dann möchte ich, dass er das aus dem Drucker holt und dann kommt dieses Bewerbungsschreiben und das ist total zerknittert. Und dann denke ich, was ist denn jetzt hier damit passiert? Oh, nix. Ne? Sag ich, gut, dann drucken wir es nochmal aus. Ja, kommt wieder zerknittert. Sag ich, das kann doch nicht sein. Und beim dritten Mal beobachte ich das. Ne? Und dann wird so mit dem Ellenbogen da drauf gestellt oder man nimmt das aus dem Drucker mit 5 Fingern und zerknittern das, ne? Und dann sage ich schon, also das muss ganz sauber sein, das muss ordentlich aussehen. Also so ganz einfache Dinge. Ne? Und es wird aber angenommen. Also ich merke auch, dass sie das akzeptieren, weil die auch merken, ich lege da sehr großen Wert und ich lege auch ein großes Engagement an dem Tag, ne? Und sage, dass es wirklich sehr, sehr wichtig ist. Oder so beim Üben von Vorstellungsgesprächen, ne, dass man eben auch in die Augen schaut. Ne, also, dass man nicht die Hand gibt und aus dem Fenster guckt. Und wenn ich dann darauf anspreche, ich weiß, sage ich, das ist ja, in der Kultur ist es ja so, dass das vielleicht unverschämt ist, einer Frau oder überhaupt einem Menschen direkt in die Augen zu schauen, auch einer älteren Person. Aber ich sage dann, sie müssen mich ja nicht die ganze Zeit anstarren, aber einfach anschauen, Blickkontakt, freundlich schauen, auf die Fragen antworten, ruhig bleiben. Also, und wenn das dann funktioniert, genau, die Hand geben, in die Augen schauen, ne, nicht zu fest, nicht zu. Also, und wenn das dann funktioniert und ich frage dann am nächsten Tag, na, wir warten das Vorstellungsgespräch, dann kommt immer so eine Antwort, 90% was von dem, was wir gesprochen haben, ist reingekommen und sind dann natürlich auch glücklich, weil die merken, das hat ja auch einen Sinn.
Also die Erfahrung, die du machst, ist positiv, ja? Also ja. Du könntest wahrscheinlich noch sehr viele Beispiele erzählen, so auf ähnlichem Niveau, sagen wir mal, also wo die Basis schon mal erstmal erarbeitet oder gelernt werden muss. Und das wird aber gut angenommen.
Ja.
Im Allgemeinen, ja? Ja. Wie groß ist denn nach deiner Einschätzung überhaupt die Bereitschaft der Menschen, sich zu integrieren? Also heute sagt man ja integrieren, im Unterschied zu damals, als du nach Deutschland kamst.
Ja. Ich denke mal, also es gibt ja sehr viele gute Beispiele. Ne? Was bedeutet Integration? Das heißt ja, ein Teil der Gesellschaft werden und sich fühlen. Und dann gibt es natürlich auch so für ich sage jetzt mal, Menschen mit Migrationshintergrund, da geht es ja auch darum, kann ich die Werte annehmen, wie sind meine Einstellungen, besteht die Bereitschaft, Sprache, das ist ja ein Indikator ja auch für Integration, wie gesagt, meine Haltung zu der Aufnahmegesellschaft, das sind alles schon Indikatoren und vor allen Dingen der Wille. Wie will ich denn mich integrieren? Ich würde schon sagen, dass es bei vielen der Fall ist. Ja? Aber es braucht einfach auch ganz viel Zeit. Es geht nicht von heute auf morgen. Und das meine ich wirklich für alle Migranten. Ich würde gerne auch ein Beispiel erzählen, wenn das zeitlich, ja. Und zwar, ich habe jetzt eine irakische Frau, sie ist Maschinenbauingenieurin und das ist eine christliche Familie. Und sie macht jetzt ein Praktikum und der Mann möchte aber weiterhin, dass sie ihn Frühstück macht. Ja. Und da muss ich mit ihr arbeiten, ne? Muss sie sagen, ja, du musst ihn heranführen, ich spreche mit dem Mann, ne? Das muss man sehr behutsam, sehr langsam machen und nicht mit der Keule kommen, so, du musst dich jetzt emanzipieren. Das funktioniert nicht.
Welche Rolle spielt denn die Community bei der Integration? Also wie weit bleiben die Leute denn ihrer Community verhaftet? Gibt es da einen Druck? Welche Erfahrungen hast du da gemacht?
Ja, also es gibt, die Community spielt eine sehr große Rolle. Ne, also gerade so, wenn es um die Frauenrolle geht, ne, gibt es dann schon so Sprüche. Ne? Ja, deine Frau geht jetzt arbeiten, ne, geht ja in die Öffentlichkeit. Oder ein Junge zum Beispiel, der kein Türkisch sprechen wollte, ne, und der dann von den anderen türkischen Jungen immer dazu gedrängt wurde, jetzt sag doch mal, du bist doch auch Türke, warum sprichst du denn? Du siehst doch aus wie ein Türke, warum sprichst du kein Türkisch? Und dann sagt er, nein, ich bin Deutscher. So sehen heute deutsche Kinder aus, ne? Also mit schwarzen Haaren und haben so einen Namen. Ja? Also spielt schon eine große Rolle, würde ich sagen.
Hat der auch mit der Faust auf den Tisch gehauen, genau, wie du es eben getan hast?
Genau.
Ja?
Weil, ja, er hat wirklich versucht zu sagen, nee, ich bin Deutscher, ich bin hier, ich bin Deutscher, nein, ich habe keinen türkischen Namen. Ist ja auch der Wunsch, natürlich auch dazu zu gehören wollen. Ne? Wenn da jemand
zu den Deutschen oder zu der Community?
Zu den Deutschen. Und ich glaube, diese Kinder stehen wirklich zwischen zwei Stühlen. Ne? So zum einen ziehen die eigene Community, zum anderen sagt natürlich die Aufnahmegesellschaft hier, du hast dich hier zu integrieren, ne? Und dann stehen sie so dazwischen. Ich glaube, das ist schon ein großer Spagat. Also ist insbesondere, denke ich, die zweite Generation hat schon damit zu kämpfen.
Das sind alles kleine Beispiele, die du erzählst und die, finde ich, sehr eindrücklich sind, weil sie zeigen, welcher weite Weg da noch vor uns liegt. Und darüber können wir jetzt alle mal nachdenken. Nochmal Musik. Jetzt trifft Jazz Indien in dem Stück Yad. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 und der Blauen Stunde. Heute geht es um Fragen der Integration. In diesem Zusammenhang möchte ich auf ein hochinteressantes Buch aufmerksam machen, das vor ein paar Wochen erschienen ist. Es trägt den Titel Gott näher als der eigenen Halsschlagader und beschäftigt sich mit frommen Muslimen. Die Autorin ist Susanne Schröter. Sie ist Professorin für Ethnologie in Frankfurt und hat am Beispiel Wiesbaden das Leben und die Anschauungen von frommen Muslimen unter die Lupe genommen. Als Ethnologe erforscht man ja fremde Welten. Und in diesem Fall handelt es sich um fremde Welten in unserer Stadt. 15 Moscheegemeinden und sufistische Orden hat Susanne Schröter besucht und mit insgesamt 137 Anhängern von ganz unterschiedlichen muslimischen Glaubensgemeinschaften gesprochen. Das liest sich gut und ist richtig spannend. Und wir Leser sehen uns einer Gedankenwelt gegenüber, zu der wir kaum Zugang haben und die uns im Allgemeinen eher verschlossen bleibt. Aber da es sich um Menschen handelt, mit denen wir in einer Stadt zusammenleben, müssen wir sie kennenlernen. Ein reichhaltiges Buch, über das wir mit Susanne Schröter an dieser Stelle in dieser Sendung nur zu gern gesprochen hätten, aber leider ist sie heute nicht in Wiesbaden, sondern auf einer Konferenz in Bangkok. Jeanette, hast du schon einen Blick in das Buch geworfen?
Ja, ich habe also tatsächlich nur einen Blick geworfen. Ich habe Kapitel, glaube ich, 2 oder 3 ist das, gelesen. Ich glaube, da ging es um den afghanischen Kulturverein,
ja, Moschee. Das Kapitel 13, ja?
Ah ja, Entschuldigung, genau,
ja,
13.
Das macht ja nichts.
Genau.
Muss es ja nicht auswendig lernen. Ja, was hast du denn da gelesen?
Da ging es ja darum, dass afghanische Mädchen interviewt worden sind, die in der Moschee sind. Und da geht es um das Kopftuchtragen. Da geht es sehr viel um die Vorstellung von Hölle, wenn man eben nicht das Kopftuch trägt. Da geht es darum, dass ein Mädchen zum Beispiel gesagt hat, und das hat mich sehr nachdenklich gemacht, ja, das hat mir mein Vater gesagt, und wenn mein Vater das sagt, muss ich das ja tun. Ja, und das sind einfach so Dinge, worüber ich mir dann schon so Fragen gestellt habe. Ne? Also so zum Beispiel so die Frage, was haben eben diese Mädchen für Perspektiven? Bietet ihnen Religion so eine Art Identität an? Welche Vorbilder haben sie? Warum grenzen sie sich eben auch mit diesem Religiösen ab? Und was bedeutet das eben? Und dieser Glaube eben auch an Jenseits. Warum haben sie solch eine Angst vor Gott und der Hölle, wenn sie kein Kopftuch tragen? Warum der Wunsch nach dem Jenseits? Und für mich hat sich das auch so nach Resignation und Machtlosigkeit angehört. Was verbirgt sich eben hinter dieser, also Gott hat es mir befohlen. Ne? Ich meine ja, dass dahinter sich eben auch vielleicht der eigene Vater ja auch verbirgt.
Die Frage ist eben, also diese Mädchen, die der Auffassung sind, dass sie bei Verstößen gegen die Gebote des Koran in die Hölle kommen. Mhm. Ich meine, sie haben ja den Koran nun nicht gelesen, das wird ihnen ja erzählt, das wird ihnen ja eingeflüstert. Aber so, dass sie eben die Angst haben, in die Hölle zu kommen, das ist ja ein unglaublicher Druck, unter dem diese Mädchen stehen. Woher kommt denn diese Frömmigkeit?
Mhm. Ich meine, diese Beschreibung der Hölle, der göttlichen Strafen, die sind ja für ein Kind und für einen Erwachsenen ja auch ein Albtraum. Ja? Und wenn man mitten in Deutschland in einer Vaterkultur aufwächst, dann hat man eben auch in dieser Vaterkultur hat man eben zu gehorchen, ja, und wirklich das zu tun, was der Vater sagt. Man hat Angst und ist ja von dieser Angst wie besessen. Man wird eben auch dazu erzogen, Autoritäten nicht zu hinterfragen, göttliche Gebote gehorsam zu erfüllen. Und dann gibt es so diese arabischen Sprichwörter zum Beispiel. Ja, das Problem sind immer die Töchter. Der Sohn kann immer heiraten, also Söhne können immer heiraten. Oder die Frauen haben zwei Sachen im Leben, ihren Mann und ihr Grab. Damit wächst ja so ein Mädchen auf. Ja, man hat das nicht zu hinterfragen. Ja, und diese Konsequenz, ich komme in die Hölle, das... Ja, es sagt ja auch keiner, es stimmt so nicht. Also niemand sagt, du, das ist einfach ein literarisches Buch, wie jedes andere auch.
Und das vorherrschende Gefühl ist Angst.
Würde ich sagen. Oder also ich würde jetzt von mir sagen oder mit den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, einfach so die Angst vor der Hölle, aber auch so, welche Perspektiven haben diese jungen Mädchen? Also welche Perspektiven haben sie? Ne? Das habe ich mich gefragt. Ne? Bieten wir ihnen andere Perspektiven zu dem, was sie haben?
Ja, das ist die zentrale Frage. Ja. Ja. Also da sind natürlich die Schulen gefragt, die Lehrer und so weiter, wenn sie diese Mädchen vor sich haben, mit welchen Methoden sie dann verfahren können. Ja. Ja. Ich wollte nochmal sagen, was mich beeindruckt hat, ist, was Susanne Röther schreibt, dass es nicht immer die Eltern sind, die diese Ideen den Mädchen in den Kopf pflanzen, sondern die sind eher liberal oder unentschieden. Natürlich gibt es auch das Gegenteil, das wissen wir auch, aber es gibt eben auch diese Eltern, die das nicht vorgeben und dann ziehen diese Kinder das Internet zu Rate und sehen dann im Internet, welche Regeln zu befolgen sind. Mhm. Das ist doch eine furchtbare Entwicklung.
Mhm. Aber ich würde aber auch sagen, dass es ja auch zu der Pubertät gehört, sich von den Eltern abzugrenzen. Ne? Das ist ja auch im Moment so eine Anti-Haltung, eine Anti-Bewegung. Ne? Man möchte ja zu den anderen gehören. Man gehört nicht zu der Aufnahmegesellschaft. dann möchte man eben zu der anderen Gesellschaft gehören. Nehme ich mal sehr stark an.
Ja. Im Buch von Susanne Schröter wird klar, dass hinter all der Frömmigkeit der Wunsch nach Regeln und Sicherheit steht. Mhm. Kann die Aufnahmegesellschaft, also wir, können wir diese Wünsche überhaupt jemals erfüllen?
Direkt nicht, ich glaube nicht. Also was können wir machen? Ich glaube, es ist ganz wichtig zu signalisieren, dass jedes Kind, jeder Mensch, der in Deutschland lebt, der hier geboren ist, einfach dazugehört. Ja, dass wir eben auch so Programme haben, wo wir sagen, also wie wichtig einfach auch so Demokratie ist, dass wir über die demokratischen Werte diskutieren, dass wir Jugendliche über diese Werte sensibilisieren und eine gewisse Begeisterung für den demokratischen Gedanken schaffen.
Ja, ja, das ist natürlich jetzt alles etwas sehr allgemein. Ja? Und es geht da zunächst mal auch um andere Dinge, um Anforderungen, mit denen hier viele dann kollidieren, viele Muslimen. Und du weißt schon, worauf ich jetzt komme, nämlich auf das, was ein heißes Eisen ist und bleibt, nämlich das Thema Kopftuch. Ich habe auch dem Buch entnommen, dass es keineswegs immer die Eltern oder die Ehemänner sind, die die Frauen zum Kopftuch tragen, verdonnern, sondern es sind die Frauen selbst, die so entscheiden. Also um nochmal auf die Mädchen zu kommen, die entscheiden ja nicht, ob sie zum Schwimmunterricht gehen oder nicht und in welcher Form, ja, wie sie dann angezogen sind und so weiter. Dazu hast du auch eine Meinung.
Mhm. Also du meinst jetzt allgemein zum Kopftuch?
Ja. Mhm. Na, ich meine, nein, entschuldige, ich meine jetzt nochmal zu dem Thema der Mädchen, die zum Schwimmunterricht gehen. Das wird ja auch von vielen Deutschen, wird es toleriert. Also wenn die Mädchen nicht gehen sollen, gehen dürfen, dann gehen sie eben nicht. Oder wenn, dann in Burkinis. Mhm. Und dazu hast du eine Meinung.
Ja, das dürfen wir nicht zulassen. Ja, es gibt hier gewisse Regeln und die gelten für alle. Und in dem Moment, wo ich andere Regeln schaffe oder Ausnahmen mache, ich weiß nicht, ob ich damit den Mädchen auch einen Gefallen tue. Ja, und da denke ich, dass jeder muss das tun, also schwimmen. Schwimmunterricht ist wichtig, es fördert ja auch das Gemeinsame. Und ich bin dagegen und befürworte das überhaupt nicht, dass das zugelassen wird.
Viele von uns Wohlmeinenden wollen ja tolerant sein und wollen diese Toleranz auch beweisen. Und da siehst du, wenn ich das richtig verstehe, dann Grenzen.
Ja. Ja, ich finde, das ist auch wirklich eine falsch verstandene Toleranz. Wir müssen sagen, das sind unsere Werte, das sind unsere Regeln und die hat sich jede zu halten. Ja. Genau. Und der Schwimmunterricht gehört eben dazu.
Mhm. Aus Zeitgründen lassen wir jetzt mal das schöne Thema Kopftuch weg, was ich sehr schade finde, weil es so ein Thema ist, über das wir eine ganze Stunde machen könnten. Vielleicht machen wir das auch irgendwann mal. Ich frage aber noch was anderes. Man schätzt, dass 20% der Muslime Moscheegänger sind. Inwieweit sind sie überhaupt zu integrieren? Hast du da eine Meinung? Gibt es da Grenzen?
Also ich würde nicht sagen, dass alle, die in die Moscheen gehen, nicht integrieren. Kreierbar sein. Das wäre ja Quatsch, so etwas zu sagen. Ne? Ich kenne sehr viele, die in die Moscheen gehen und integriert sind. Also ja, das kann man so nicht sagen.
Gemeint sind die Frommen. Ja, jetzt, okay. Also die konservativen Muslime.
Da kann ich nicht viel dazu sagen. Also
kann ich das? Die Frau Schröter. Wir lesen Frau Schröters Buch mal ganz und gar. Und bei uns gibt es jetzt wieder eine Pause mit Musik. Eleni Karaindrou und Ulysses Gaze, der Blick des Odysseus. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der blauen Stunde. Wir wollen noch über einen Punkt sprechen, das heißt zwei Punkte. Und das sind Erwartungen und Anforderungen. Und wir wollen jetzt mal beide Seiten beleuchten. Auf der einen Seite, was sind die Erwartungen von den Flüchtlingen oder von Migranten, also wie du sie erfährst? Und was sind die Erwartungen der Mehrheitsgesellschaft auf der anderen Seite? Mhm. Mhm. Beispiele aus der Praxis.
Ja, genau. Ja, da kann ich wirklich ein sehr gutes Beispiel geben. Ich hatte mich gestern auch mit einem anerkannten Flüchtling besprochen und er kommt aus Syrien, hat dort Jura studiert, wird aber hier nicht anerkannt, ist klar. Und jetzt ist die Frage, was kann er denn hier machen? Und seine Erwartung ist natürlich, ich bin jetzt hier und jetzt kann ich doch loslegen zu arbeiten. Ne? Und dann muss man sagen, nee, geht leider nicht, das muss das anerkannt werden. Also in dem Fall wird die Ausbildung oder das Studium nicht anerkannt. Ja, okay, aber was habe ich denn hier für Alternativen? Ne? Dass es noch nicht solche Programme gibt, wo die Menschen, er hat jetzt auch 3 Jahre Aufenthaltsgenehmigung, aber jetzt weiß er nicht, wie geht es denn weiter? Und niemand weiß, wie es weitergeht. Ne? Was kann er denn jetzt machen? So, und dann sagt man, okay, du kannst eine Ausbildung machen. Dafür ist vorher Sprache notwendig, ist klar. Aber was ist denn jetzt? Also es werden Angebote gemacht wie Lagerlogistik, Speditionskaufmann. Darunter kann er sich aber überhaupt nichts vorstellen. Ja? So, was ist das? Also es braucht wirklich jemanden eigentlich, der ihn in die Ausbildung bringt, 1 Jahr lang auch begleitet, weil Ausbildung ist ja in Deutschland, also ist ja ein duales System und das ist, glaube ich, weltweit einzigartig, Ausbildung. Ne? So, das kennt man eben auch in Syrien nicht. Das kennt man in anderen Ländern nicht. Also wie läuft das denn hier ab? Worauf muss ich denn achten? Wer kann mich denn unterstützen? Was passiert, wenn ich Konflikte habe mit meinem Arbeitgeber, mit meinem Kunden? Das sind dann die kulturellen Differenzen. Also wie geht das dann? Ne? Und dass man wirklich so 1 Jahr jemanden braucht eigentlich, die denjenigen begleitet.
Wären das Integrationslotsen? Oder sind das kommunale Aufgaben, die von der Kommune gelöst werden müssen?
Ich denke mal, es sind viele gefragt. Also zum einen so die Wirtschaft ist ja gefragt, die ja auch sagt, wir brauchen mehr Fachkräfte. Es kann auch natürlich jemand sein, der in der Berufswelt ist. Das sind natürlich die Besten, die würde ich jetzt mal sagen, weil die sind ja aktuell in diesen Berufen drin. Die wissen, worauf es ankommt. Und das sind eigentlich die Menschen, die am meisten helfen können. Ich habe ein bisschen Problem so auch mit dieser Ehrenamt. Ne? Es sollen ja auch alles ehrenamtlich passieren. Es sollen ja, das ist aber so ein bisschen unverbindlich. Ne? Wogegen ich, also ich habe nichts dagegen. Ich mache ja auch viel ehrenamtlich. Ne? Aber in dem Fall würde ich schon eher sagen,
ja, es soll ja nichts auf die ehrenamtlich Tätigen abgewiegelt werden. Das genau. Wäre ja nun zu einfach.
Genau.
Und vielleicht auch nicht das Richtige. Noch ein letztes Wort zur Kultur. Mhm. Also kannst du etwas sagen? Es gibt ja ziemlich viele Beispiele schon, dass man in Wiesbaden sich bemüht, Flüchtlinge an die Kultur zu bringen, also mit denen Projekte zu machen, Kunstprojekte. Mhm. Ist dir da etwas bekannt? Da gibt es schon eine ganze Menge.
Mhm. Ja, also im Detail weiß ich das nicht, weiß aber, dass es so etwas gibt.
Ja, das ist wirklich ganz schön. Es gibt also Opernbesuche, Theater- und genau. Kunstprojekte und auch Ausstellungs- und Fotoprojekte, genau. Wo die Flüchtlinge auch selbst ihre Situation in irgendeiner Weise bearbeiten können.
Genau.
Und das wird dann auf der Bühne gespielt oder das kann man dann in Fotoausstellungen sehen.
Ja.
Darüber werden wir dann an anderer Stelle in der Blauen Stunde eine Sendung machen. Das war es jetzt mal für heute. Ein dickes Thema, das uns noch sehr lang beschäftigen wird. Und wir haben immerhin Einblicke bekommen. Dafür danke ich unserem Gast sehr herzlich. Jeanette Yalaza, danke dir sehr fürs Kommen. Und
gerne.
Hier nochmal die beiden Leseempfehlungen. Jeanette Ujar, ja, Warte, bis die Granatapfelbäume blühen, Palmer Verlag. Und Susanne Schröter, Gott näher als der eigenen Halsschlagader bei Campus. Damit verabschiede ich mich. Tschüss, Jeanette. Danke, dass du da warst.
Ja, vielen Dank auch.
Am Mikrofon war Jutta Schostak und ich bringe Ihnen noch einmal ein Stück aus Mozart in Egypt zu Gehör, das Doppelkonzert in S-Dur.